Dr. Doolittle, der Arzt, der die Tiere versteht, den Film fand Ahana Fernandez schon als Kind spannend. Heute ist sie eine preisgekrönte Biolinguistikerin, die die Kommunikation von Tieren erforscht. Gerade ist sie aus dem Regenwald in Panama wiedergekommen und hat dort Fledermäuse belauscht. Wir begleiten den Sommer über in SWR Kulturimpuls Forscherinnen und Forscher auf ihren spannenden Reisen. Und heute geht's eben in den Regenwald nach Panama. Dort leben verschiedene Fledermäuse, zum Beispiel die große Sackflügelfledermaus. Bei denen redet Mama-Fledermaus offenbar ganz ähnlich mit den Kinderfledermäusen, wie wir Menschen das auch mit Babys tun, also in Babysprache. Schönen guten Tag, Frau Fernandez.
Guten Tag, ich freue mich sehr auf unser Sommerinterview.
Wie sagt eine Fledermaus eigentlich Hallo? Grüßen die sich auch untereinander?
Ganz unterschiedlich, aber bei den Sackflügelfledermäusen ist es beispielsweise so, dass die Männchen frühmorgens, wenn die Weibchen zurückkommen vom Fressen, vom Insektenjagen, die begrüßen tatsächlich die Weibchen einzeln mit unterschiedlichen Pfiffen.
Mhm. Und hört man das als Mensch überhaupt oder kommunizieren die auf Ultraschall?
Tatsächlich sind genau diese Pfiffe im Ultraschallbereich. Das bedeutet, wir Menschen können das mit unserem Gehör leider nicht wahrnehmen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass tatsächlich die soziale Kommunikation, also die Laute, die Fledermäuse dazu nutzen, um miteinander zu interagieren, häufig auch im hörbaren Bereich sind. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann fallen einem auch nachts hier in Deutschland häufig Laute auf, die tatsächlich von Fledermäusen stammen.
Das sind so hohe Pieps- oder Quieklaute, kann das sein?
Ja, ich glaube, so würden es die meisten Leute definieren und beschreiben, ja.
Wie sagt die Wissenschaftlerin dazu?
Ja, ich würde dann eher schon so Sachen benutzen wie Kontaktrufe oder Stresslaute oder so. Aber ich denke, umgangssprachlich ist Quietschlaute oder Piepschlaute schon ganz zutreffend.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie da im Regenwald in Panama forschen? Campen Sie dort, sitzen Sie den ganzen Tag im Regenwald und richten Mikrofone auf die Fledermäuse? Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also der erste Teil ist nicht ganz richtig. Ich bin Research Associate vom Smithsonian Tropical Research Institute. Das ist eines der weltbekanntesten Tropeninstitute. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie so ein Fünf-Sterne-Luxus-Forschungsort, kann man sich vorstellen. Mhm. Also wir haben da ein Lab-Gebäude, wir haben Zugang zu unterschiedlichen Laboren. Das heißt, ich campe da nicht, sondern ich wohne da tatsächlich im Haus mit Bett und Küche. Aber der zweite Teil ist völlig richtig. Ich sitze wirklich von morgens, wenn die Sonne aufgeht, bis abends, wenn die Sonne untergeht, mit einem Mikrofon und einer Videokamera vor den Fledermäusen und belausche und beobachte sie.
Und was passiert dabei Spannendes? Was können Sie da beobachten und hören?
Was mich immer fasziniert hat an Fledermäusen oder zumindest bei der großen Sackflügelfledermaus ganz besonders, ist, dass ganz, ganz viele soziale Interaktionen tagsüber passieren bei dieser Art. Das heißt, ich kann da tagsüber beobachten, wie Männchen die Weibchen umwerben oder wie eben, und das ist mein Fokus, wie Jungtiere quasi lernen, ihre Kommunikation zu nutzen, die sie dann später als adulte Tiere nutzen. Und da kann ich auch beobachten, wie Mütter mit ihren Jungtieren interagieren, während eben diese Jungtiere üben, wie sie sich auf Sackflügelfledermausisch unterhalten.
Ich habe es eingangs gesagt, also Sie haben herausgefunden, dass diese Sackflügelfledermaus auch eine Art Babysprache mit den Jungen benutzt. Können Sie das erklären?
Uns ist aufgefallen, dass die Mütter tatsächlich mit ihren Jungtieren häufig interagieren, während die Jungtiere eben üben. Also die üben, die haben so ein ähnliches Übungsverhalten wie Kleinkinder, das wir babbeln oder lallen nennen. Und die jungen Sackflügelfledermäuse machen das auch. Und während die das tun, interagieren die Mütter mit ihnen und tun das häufig auch mit ihrer Stimme. Und wir haben uns dann mit verschiedenen Messtechniken angeguckt, ob Mütter ihre Stimme verändern, je nachdem, ob sie mit ihrem Jungtier interagieren oder mit anderen adulten Fledermäusen der sozialen Gruppe. Und tatsächlich verändern sie die Stimme. Das ist ganz so, wie man sich vorstellen muss bei Menschen, wenn wir mit einem Kleinkind sprechen, dann machen wir ganz automatisch unsere Stimme ein bisschen höher und wiederholen Wörter oder sprechen langsamer. Und das nennt man eben Babysprache beim Menschen. Und offenbar haben das Sackflügelfledermäuse auch. Also die verändern ihre Klangfarbe der Stimme. Mhm. Ja.
Die Babyfledermäuse müssen also auch erst sprechen bzw. piepsen lernen.
Richtig. Also bei den Sackflügelfledermäusen ist das so. Und das finde ich auch einen wahnsinnig spannenden Aspekt an dieser Fledermausart, dass die halt zumindest einen Teil von all diesen Lauten, die sie dann später produzieren, müssen sie lernen. Und das ist ganz, ganz ähnlich wie bei Singvögeln, glaube ich, kennt man das sehr gut, ne? Wo die jungen männlichen Singvögel, die müssen einem adulten singenden Vogel zuhören, also einem erwachsenen Männchen, das da singt, und die fangen dann an, das zu üben, immer wieder, und das klingt am Anfang noch so ein bisschen schief und am Schluss haben die halt dann Gesang dann perfekt imitiert, und das machen die Sackflügelfledermäuse genauso.
Jetzt sind Sie gerade aus Panama zurückgekehrt, deswegen können wir auch miteinander telefonieren. Sie sind jetzt nämlich in Bayern angekommen und untersuchen dort weiter die Hufeisennasen. Das ist auch eine Fledermausart. Was möchten Sie dort in Bayern jetzt rausfinden bei den Fledermäusen?
Ja, die große und die kleine Hufeisennasenarten, die sind hier beide in Bayern zu finden. Tatsächlich die große Hufeisennase, das ist eine ganz, ganz seltene Art. Die ist vom Aussterben bedroht. Die einzige Wochenstube in ganz Deutschland befindet sich hier in Bayern. Und zwar hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, kurz LBV, der hat sich darum gekümmert, dass diese einzige Wochenstube erhalten geblieben ist. Und ganz ähnlich, die kleine Hufeisennase, die kehrt jetzt langsam auch nach Bayern zurück. Das ist auch eine stark gefährdete Art. Und beide Arten sind wahnsinnig spannend für mich, weil man da noch nicht sehr, sehr viel über deren eben soziale Kommunikation weiß oder was passiert, während Jungtiere groß werden. Und zwei von meinen Studierenden gucken sich das jetzt genau an. Also die haben sich mit tollen Kamerasystemen, die das LBV installiert hat, können sie ganz, ganz nah an die Tiere rangehen, ohne sie zu stören. Und wir haben das kombiniert auch mit Lautaufnahmen und versuchen jetzt eben rauszufinden, was passiert in der Jungtierzeit. Was lernen die Jungtiere? Lernen die überhaupt? Und wenn ja, von wem? Und wir möchten uns da auch so ein bisschen langsam rantasten und gucken, ob wir dann da vielleicht auch Unterschiede oder Ähnlichkeiten finden.
Ja, vielleicht haben die bayerischen Fledermäuse ja auch einen Dialekt.
Richtig, wer weiß.
Vielen Dank, das war Dr. Ahana Fernandes, Biolinguistikerin von der Uni Münster und regelmäßig auf Forschungsreisen, weil sie die Kommunikation von Fledermäusen untersucht. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank Ihnen.